ist er Lehrbeauftragter Pastor im christlichen Zentrum Zilberen. Und zwar ist er zu 60% angestellt dafür. Und die anderen 40%, die macht eben Sachen wie bei uns. Er macht Seminare in Gemeinden. Er tut an der BBS Academy unterrichten. Er tut im Martin-Busse-Seminar ist er involviert. Und andere Bibelschulen, Go for it, ist er auch gegangen und so weiter. Genau, reist umeinander und tut Lehre als Lehrpastor. Er ist verheiratet mit der Rahel, steht da drin. Ich weiß nicht, vielleicht sagt er da noch etwas nachher dazu, vielleicht auch nicht. Er hat 3 erwachsene Kinder, nicht, hat er gesagt. Und ich freue mich mega jetzt auf das, was er uns heute zu sagen hat. Und ja, Florian kommt noch vor, dann will ich noch segnen auch. Herr Jesus, wir danken dir für den Florian, danken, dass er den Weg zu uns genommen hat, dass er da ist und uns einfach da erzählt, was du ihm aufs Herz gelegt hast. Und Jesus, mein grosses Anliegen ist, dass wir nicht nur hören und uns an dem freuen, was uns gefällt und noch mehr uns Bauchpinsel fühlen oder so, sondern dass wir uns auch herausfordern lassen von dir, von deinem Wort, von dem Heiligen Geist. Und dass er in unserem Leben einen Unterschied machen kann. Durch die Worte von Florian lebendig machen in uns innen. Wir bitten dich dafür. Amen.
Für die Geschichtsbücher, aber auch natürlich für die Smartphones, für was auch immer. Jetzt kommt er, der Coup Henri Delaunay. Diesen Pokal kann nur einer kriegen, Cristiano Ronaldo und Portugal. Eine WM zu gewinnen. Und wie gesagt, sie sind oft knapp dran gewesen. 7-mal im Halbfinale, 2-mal im Finale. Und jetzt haben sie es geschafft. Und sie haben es verdient.
Kannst du dich noch erinnern? An die Szene? Nein, nicht mehr so. Ah, das war doch so etwas Spezielles. Endlich einmal, jetzt. Das war für mich so richtig, ja, so geht es uns doch im Glaubensleben. Und man hofft immer, endlich einmal da am Ziel anzukommen. Und es geht und es geht und es geht nicht. Die waren schon so häufig da im Halbfinale und im Finale und doch nicht gewonnen. Und dann kommt's, aber dummerweise gerade dann ist der Ronaldo dann verletzt nach 10 oder was Minuten, musste der schon wieder raus. Also noch dümmer kann es ja nicht gehen. Und geht es uns manchmal nicht eben auch so? Wir sind dran im Glaubensleben. Wir wünschten, dass die Herrlichkeit Gottes so richtig da ist. Dass das Reich Gottes endlich durchbricht und all das Leid, alles weg ist. Und es geht nicht und geht nicht und geht nicht. Ja, eines Tages geht es dann. Halleluja. So, freuen wir uns darauf. Ich möchte euch zu dieser Thematik da hineinnehmen in den Text aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 6. 1. Timotheus 6. Ab Vers 11. Da schreibt Paulus zum jungen Timotheus: Du aber, Gottes Mensch, fliehe das. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ja, der Text beginnt mit fliehe das. Ja, da müssen wir schauen, was war denn vorher? Vorher ging es um die Geldgier. Ja, Paulus ermahnt dort in Vers 6, dass man sich genügen lassen soll an dem, was da ist. Denn wir alle könnten 10% Lohnerhöhung gebrauchen. Ja, sogar das Sachgeld 10% mehr. Da sagen wir ja alle auch nicht nein. Aber jetzt sagt uns die Schrift, wir sollen uns an dem genügen lassen, was da ist. Auch Hebräer 13, Vers 5. Und Lukas, also Jesus begründet es in Lukas 16, Vers 11, wenn wir mit dem Geld nicht richtig umgehen können, wie wird uns Gott schon das Eigentliche anvertrauen können. Das geht dann eben nicht. Geld ist letztlich eben nur irdisch. Und wir haben nichts in die Welt gebracht und wir werden auch nichts aus der Welt raustragen. Steht auch noch da im Vers 7 vorne ab. Das heißt, unsere Leben werden letztlich durch etwas anderes genährt als das Geld. Geld braucht es zwar, aber was ist denn das Eigentliche? Was hilft unserem Leben letztlich? Ja, als Christen würden wir natürlich schön brav sagen, ja, der Glaube. Ja, selbstverständlich, der Glaube hilft. Aber ist es nicht so, dass manchmal der Glaube zum Teil irgendwie vielleicht nicht funktioniert? Gibt es das? Das ist eine heiße Aussage. Ich weiß, aber ich darf ein bisschen produzieren. Heiße Aussage. Was meine ich damit? Oder wenn man gläubig wird, wenn man sich bekehrt, dann sind ja deswegen die Finanznöte nicht einfach weg. Und dann kann es so scheinen, der Glaube funktioniert nicht. Jetzt wurde mir doch gepredigt, alles wird gut, wenn du an Jesus glaubst und die Not ist immer noch da. Ja, ja, ist eine heiße Aussage so zu sagen, aber ich meine, hier spricht Paulus eben gerade ganz offen, wie es denn ist, wenn der Glaube für einen gerade nicht funktioniert. Warum, sagt dann Paulus, wir sollen nicht der Geldgier verfallen? Warum muss er denn das sagen? Weil wir im Alltag drin eben anfechtbar sind auf finanzielle Dinge. Dass man nicht einfach sagen kann, ich bin gläubig und finanzielle Sachen sind für mich alle kein Problem mehr. So ist es ja eben nicht. Gläubige bleiben eben gerade nicht einfach so automatisch auf dem Weg mit Gott. Eben nicht. Sondern das Weltliche hat eben Anziehungskraft auf uns. Und das löste eben dieses Spannungsfeld in unserem Leben aus, dass wir eigentlich mit Gott gehen wollen, aber auf der anderen Seite ist da das Weltliche eben doch auch da. Hast du auch schon mal erlebt, dass ein Gebet nicht erhört wurde? Ja, alle. Jetzt kann man natürlich schon fromm sagen, ja, weißt du, Gott hat immer schon besser gewusst, was wirklich gut für dich ist, darum hat er es nicht erhört. Ja, das mag ja stimmen. Nur ändert das daran nichts, dass für meine Situation jetzt der Glaube eben nicht funktioniert hat. Und dann stehen wir eben auch in der Gefahr, geldgierig zu werden. Dann haben wir wenigstens etwas, der Glaube, das ist so nicht fassbar. Ja, so ist das Leben. Und jetzt die Frage, was hilft denn jetzt konkret? Oder wenn wir trotz Glauben ja doch immer noch da und dort Probleme zu bewältigen haben. Wie geht denn jetzt das? Wir sind ja nicht einfach weg. Ist es immer einfach, Jesus nachzufolgen? Nein. Manchmal ist es nicht einfach. Manchmal verstehe ich Gott nicht für meine Situation. Und dann ist es nicht einfach, Jesus nachzufolgen. Und darum muss Paulus den Gläubigen hier korrigierend etwas mitgeben. Er muss sagen, wie sie leben sollen, weil es eben nicht einfach automatisch so geht. Zum Beispiel eben nicht geldgierig sein, sondern auf die göttlichen Dinge ausgerichtet sein. Er sagt hier, jaget nach der Gerechtigkeit. Ja, da geht es nicht um menschliche Fairness. Sondern wenn die Bibel von Gerechtigkeit spricht, geht es in der Regel um eine Bezeichnung vom Wesen Gottes selbst. Er ist gerecht und schenkt uns seine Gerechtigkeit. Die wird uns angerechnet, wenn ein Mensch sich bekehrt, seine Sünden bekennt. Unsere Leben dürfen auf dieser Gerechtigkeit aufbauen. Jetzt, Paulus erwähnt da nur so einige Begriffe. Er baut da keine große Theologie darauf auf. Er erwähnt nur ganz kurz die Zielpunkte. Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Geduld. Das sind eigentlich alles Punkte, die er im Galater 5, Vers 22 auch aufnimmt. Dort ist von der Frucht des Geistes die Rede. Das heißt, diese Elemente, wo wir ausgerichtet sein sollen, das sind die Punkte, die der Heilige Geist in uns zur Entfaltung bringt. Das wächst in unserem Leben auf. Oder es wächst auf, ja. Aus Jesus heraus zu leben bedeutet also, dass diese Eigenschaften immer mehr in unserem Leben Raum gewinnen. Je stärker wir es schaffen, in Jesus zu leben, umso mehr sind dann auch diese Elemente vorhanden. Nun, das kommt aber nicht einfach so durch die Bekehrung. Wenn ich bekehrt bin, ist es nicht einfach zack so und das ganze Leben ist komplett anders. Ja, schön wär's. Aber im Glauben, in der Liebe, in der Geduld zu leben, das braucht lange Jahre der Übung. Und das macht ja gerade unseren Glauben zuweilen schwierig. Und jetzt sagt auch Paulus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das heißt, unser Glaube ist ein Kampf. Beschönigen wir da nur nichts. Das ist ein Kampf. Manchmal geht es eben gerade nicht so rund, wie ich das gerne wollte, sondern manchmal habe ich eine falsche Sicht. Und dann erlebe ich nicht das, was ich mir wünsche, dass ich es erleben könnte, weil es dann eben vielleicht doch nicht so gut für mich ist. Aber wenn ich das noch nicht sehe, dann stimmt für mich der Glaube dann eben nicht. Und der Frust ist da. Ja, warum wird denn immer wieder gepredigt, und ich unterstelle dir das jetzt einfach mal so, in Christus haben wir alles. Ja. Stimmt das nicht, oder? Stimmt es? Ja, das ist ein großes Spannungsfeld des Glaubens. Denn auf der einen Seite haben wir alles, aber auf der anderen Seite haben wir das alles doch nur ansatzweise. Ah. Im 1. Johannes 3, Vers 2 sagt Johannes, wir sind schon Kinder Gottes. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Das ist eben das Spannungsfeld. Aha. Oder die Veränderung durch die Bekehrung, die geschah zuerst einmal in uns drinnen. Epheser 3, Vers 16, das ist im inneren Menschen geschehen. Aber äußerlich ist das eben noch eingepackt in einen Körper von Fleisch, von fleischlichen Begierden, die da eben auch sind. Ja, zukünftig, wenn denn Christus wiederkommt, dann werden wir den Auferstehungsleib erhalten. Dann werden wir einen Geistleib haben, nach 1. Korinther 15. Und dann ist dann das alles Zeug nicht mehr da. Aber jetzt, heute, sie ist es eben noch nicht völlig offenbart, sagt Johannes. Unser Glaube ist demnach ein Glaube an etwas, das wir erst per Hoffnung haben. Hoffnung, wir besitzen die Fülle des Glaubens noch nicht sichtbar vollkommen, noch nicht. Im Hebräer 2, Vers 8 heißt es, alles hast du, also Gott, unter seine Füße getan, also unter die Füße von Jesus. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Aha. Oder Jesus ist Herr aller Herren und König aller Könige. Er nimmt dann das gleich im Vers 15 auf. Aber das sieht man heute noch nicht so. Und das produziert ein Spannungsfeld in uns drinnen. Wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Heißt in Römer 8, 24. Erst durch Hoffnung. Also das, was wir haben und sehen, das ist noch nicht das, was wir bereits glauben. Wir sehen es noch nicht. Paulus sagt, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus. Kolosser 3, Vers 3. Das heißt, das neue Leben ist eben erst in uns. Und von außen her sieht man erst kaum etwas davon. Das neue Leben ist eben noch verborgen. Oder nehmen wir 2. Korinther 5, Vers 6. Solange wir im Leibe wohnen, also solange wir noch leben, weilen wir ferne vom Herrn. Ja, der ist schon da, aber er ist eben doch auch noch ferne. Und das wird sich dann ändern, wenn Christus wiederkommt. Sobald er da sein wird, dann wird unser irdischer Leib verwandelt. Dann werden all die Anfechtungen zu Ende sein. All das, was da irdisch läuft, jede Sünde, jede Krankheit, all die Schmerzen, jede Entbehrung wird ein Ende haben. Jetzt aber ist Jesus noch nicht zurückgekommen. Und darum stellt der Glaube an Jesus für uns heute immer wieder auch eine Herausforderung dar. Und nicht alle Christen haben immer die Tragkraft, all das durchzutragen. Und dann gibt es Christen, die haben gut begonnen, aber heute haben sie vielleicht Abstand vom Glauben erhalten, weil es für sie zu fest nicht aufgeht. Es erstaunt darum nicht, dass Paulus dem jungen Timotheus sagen muss, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wir befinden uns in einem Kampf, oder wie hast du vorhin gesagt hast, in diesem Spannungsfeld. Das ist ein Kampf, in dem wir sind. Das Erneuerte lebt zwar, ist aber noch umhüllt von anfechtbarem Fleisch, wie das die Bibel nennt. Oder Jesus hat so gesagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist noch schwach. Matthäus 26, Vers 41. Also, Paulus schildert diesen Kampf, den Kampf zwischen dem Geist, der will, und draußen das Fleisch, das eben noch nicht will. Oder nehmen wir es in der Formulierung von Galater 5, Vers 17. Das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die zwei sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Ja, kennen wir das? Kennen wir das, dass wir eigentlich nicht sündigen wollen und trotzdem tun wir es? Ja, ihr müsst jetzt nicht aufhalten, aber wer hat die letzte Woche gesündigt? Ja, warum denn? Wolltest du ein schlechtes Leben gegenüber Gott führen? Nein, nicht weil man das will. Aber Paulus sagt, ihr tut, was ihr nicht wollt. Römer 7, Vers 15 nimmt das ebenfalls auf. Da wir noch nicht die Fülle in Jesus erleben können, rennen wir immer erst diesem Ziel hinterher. Auch wenn unser Stand in Christus sehr wohl gestorben ist. Wir sind der Sünde gestorben. Römer 6, Vers 11. Das heißt, ja, unser altes Leben ist gestorben, aber die Auswirkung davon ist im Moment noch nicht voll sichtbar. Und das ist dieses Spannungsfeld. Im Sommer hatte ich viele Fotos gemacht, ich fotografiere gerne, steht auch auf dem Zettel, ja, muss nicht sagen. Und dann habe ich dann die Bilder entwickelt und wenn ich schon mal das Programm wieder offen habe, dann habe ich mal Bilder wieder von Kloten angesehen. Einfach die Gemeindearbeit, waren ja knapp 10 Jahre dort. Und es ist mir so richtig wieder bewusst geworden, was hatten wir doch investiert. Wir hatten so gutes Ging da gemacht und alles Mögliche und Freizeiten und was hatten wir doch da investiert. Und einiges hat gut geklappt und einiges war trotzdem schwer. Manchmal reagierten Menschen nicht so, wie sie es von der Bibel her hätten tun sollen. Und manchmal fehlte uns selber die nötige Erfahrung, wie sollte man jetzt da umgehen, wie kann man richtig handeln. Und mir wurde das so bewusst in diesen Bildern, wir hatten zwar alles gegeben, wirklich, aber es war trotzdem nur Stückwerk. Ja? Trotzdem nur Stückwerk. Wir mühten uns zwar ab, aber es gelang nicht einfach alles so nach unseren Wünschen. Und das produziert natürlich auch schwierige Lebensphasen, kann es mit sich bringen. Und das trotz des Glaubens. Vielleicht sogar gerade wegen des Glaubens haben wir zum Teil auch schwierige Situationen erlebt. Das heißt, an die Bibel zu glauben, bleibt eine Herausforderung. Ist nicht einfach einfach. Oder wenn man sich noch so anstrengt, jetzt einfach Bibel zu lesen, ist nicht immer einfach. Da kommt man ja nicht raus. Die Bibel schildert uns also eine Norm. Die Bibel sagt uns, das ist das Soll, so sollte es sein, obwohl wir das im Moment noch gar nicht erreichen können. Oder? Die Gebote sind ein Abglanz des Wesens Gottes. Und weil Gott vollkommen ist, ist eben auch das Gesetz vollkommen. Aber weil ich nicht vollkommen bin, kann ich das Gesetz noch nicht vollkommen erreichen. Das geht nicht, weil ich eben noch Fleisch bin. Wir können noch so hingegeben leben. Es ist nicht so, dass ich heute sagen kann, ab heute sündige ich nie mehr. Ja gut, sagen kann ich das schon, aber ich kann das nicht umsetzen. Sondern 1. Johannes 1,8 sagt uns, wenn wir sagen, wir hätten keine Sünde, dann haben wir die Wahrheit eben gerade noch nicht erkannt. Wie können wir also unsere Leben gestalten, dass wir trotzdem auf dem Weg mit Gott leben, auch wenn die Welt gefallen ist? Wie können wir leben, dass wir möglichst von der Fülle Jesus bereits profitieren können? Welche Hilfe bietet uns Gott an in dieser unvollkommenen Welt? Nehmen wir Vers 12 aus unserem Text von 1. Timotheus 6. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Oder Jesus hat dich, sofern du bekehrt und wiedergeboren bist, zum ewigen Leben berufen. Und das darfst du wissen, dass du von Gott erwählt bist. 1. Thessaloniker 1,4 oder du hast auch Epheser 1,3 gelesen. Das kommt dort auch drin vor. Das ist ja letztlich auch der Grund gewesen, warum du dich überhaupt bekehrt hast, weil Gott dir eben nachgegangen ist. Und jetzt hattest du ja deinen Glauben bezeugt, wie das Paulus sagt. Du bist vielleicht sogar schon getauft und du hast deine Liebe zu Jesus ausgedrückt und trotzdem sagt da Paulus, ergreife das ewige Leben. Ist das nicht ein Widerspruch? Ich hab's ja. Aber er spricht zu Gläubigen und sagt, ergreife, oder hier der Timotheus, ergreife das ewige Leben. Mit anderen Worten, hey, bleibe dran. Bleibe dran, gib nicht auf, sei nicht frustriert, wenn der Glaube nicht immer einfach so läuft. Gott ist dran, dein Leben wiederherzustellen. Der Teufel hat dich da und dort kaputt gemacht. Und jetzt ist Gott dran, das aufzuarbeiten. Aber dieser Prozess ist zuweilen schmerzvoll. Da kommen schwere Dinge von früher hervor, die tun dir weh. Erinnerungen von vergangenen Dingen, die willst du gar nicht im Moment wieder haben. Du möchtest es lieber zugedeckt lassen. Und jetzt kommt Gott und arbeitet diese Dinge auf. Und das kann wehtun. Es führt zwar zur Freiheit, aber es tut im Moment eben weh. Und das führt dazu, dass unser Glaubensleben manchmal nicht so einfach ist, wie man es auf den ersten Blick vielleicht denkt. Ja, Gott ist dran. Das ewige Leben zu ergreifen bedeutet also für uns, dass wir uns immer wieder neu für diesen Weg entscheiden. Ja, ich möchte mich stärken lassen auf diesem Weg. Ja. Und darum gehe ich eben verbindlich in den Gottesdienst, auch wenn ich vielleicht mal nicht gerade Lust dazu habe oder die Gemeinde gerade in einer Erweckung ist. Gut, ich bin angestellt, da ist man dann schon im Gottesdienst. Aber manchmal geht man einfach, weil man das ewige Leben wieder neu ergreifen möchte. Und darum gehe ich hin. Ich möchte es wieder neu ergreifen. Und darum diene ich Gott so gut es geht, auch wenn das mit Niederlagen verbunden ist. Und darum fahre ich meine Kinder eben trotzdem immer wieder in die Gemeinde. Für die Jungschar und für die Dienste und wir holen sie ab in der Jugendgruppe, wie auch immer. Auch wenn das Aufwand bedeutet. Weil es darum geht, dass auch meine Kinder immer wieder neu das ewige Leben ergreifen können. Und darum investiere ich mich weiterhin aktiv ins Reich Gottes, auch wenn ich weiß, also weil ich weiß, dass ich damit eben das Reich Gottes immer wieder neu ergreife. Oder nicht, dass ich meine, dass man durch die Werke dann gerettet bin. Das meine ich nicht. Aber ich stelle mich immer wieder neu auf die Seite des Reiches Gottes. Man wird immer automatisch weggedrängt. Ich entscheide mich immer wieder neu auf diesen Weg. Und so bleibe ich dran. So baue ich langfristig das Leben mit Jesus. Denn dadurch werde ich ja gerade umgestaltet und werde immer mehr so, wie Jesus ist. Und darum lese ich eben trotzdem in der Bibel, auch wenn ich noch nicht alles verstehe. Und darum nehme ich mir eben trotzdem Zeit für die Anbetung oder für die Fürbitte. Und darum bezeuge ich eben trotzdem Jesus und ich proklamiere, dass er der König aller Könige und Herr aller Herren ist, auch wenn ich noch nicht überall den Sieg in meinem Leben habe. Ach, was war das schwierig als Jugendpastor? Da predigt man, Jesus vergibt und erlöst und befreit, aber selber war ich immer noch in der Selbstbefriedigung. Ach, was hat mich doch das auseinandergenommen. Und darum bleibe ich eben trotzdem in der Gemeinschaft mit den Gläubigen. Auch wenn Gläubige mich schon enttäuscht haben, ich ergreife immer wieder neu das ewige Leben. Und wenn ich heute zurückblicke, dann möchte ich nie mehr auch nur einen Millimeter weiter zurück. Denn ich merke, wie der Herr mich entwickelt. Halleluja. Indem ich immer wieder das ewige Leben ergreife, ist er ja eben gerade dran, mein Leben zu entwickeln. Und so kann ich heute schon viel besser verstehen, wie denn das Reich Gottes läuft. Ich kann heute mit Schmerzen und mit Niederlagen und mit unerhörten Gebeten schon viel besser umgehen als früher. Und so merke ich, dass es eben stimmt, was Paulus in Vers 6 vorhin gesagt hatte. Die Frömmigkeit ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Ja, es ist eben so. Aber das braucht eine gewisse Zeit, bis man diese Dinge entdeckt. Darum verzweifle nicht, wenn heute noch nicht alles so in deinem Leben ist, wie es dann eines Tages im Himmel sein wird. Aber mit jedem Tag kommst du ja dem Himmel einen Schritt näher. Und Gott arbeitet an dir. Nun, was sagt Paulus, wie wir trotz Unvollkommenheit im Glauben bestehen können? Vers 13. Ich gebiete dir, sagt Paulus dem Timotheus, vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, und vor Christus Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat, das gute Bekenntnis, dass du den dir erteilten Auftrag fleckenlos und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Also, wir sollen unseren Auftrag unbefleckt und untadelig bewahren. Also, dranbleiben, auch wenn das nicht so einfach ist. Und warum kann er das so sagen? Man könnte sagen, ja, aber Paulus, du bist ein Fantast. Das funktioniert nicht, was du sagst. Du legst uns da Dinge auf, die wir gar nicht erfüllen können. Aber was sagt Paulus? Auch Christus hat das gute Bekenntnis vor Pilatus gegeben. Das heißt, auch für Jesus war das Leben auf der Erde nicht einfach so einfach. Trotz seines vollkommenen Glaubens litt er. Er musste Dinge entbehren. Er wurde angefochten, er war gefangen gesetzt und er hatte nicht auf dieser Erde die Fülle, die er im Himmel hatte. Das heißt, Paulus befiehlt uns nicht irgendetwas, was wir gar nicht umsetzen können, sondern er stellt uns Christus vorne an und sagt, er ist unser Vorbild. Er kennt ja unsere Situation. Wir tragen gerade nicht alleine die Lasten, die wir im Leben drinnen haben. Sondern Jesus hat für uns die Lasten getragen. Wir sollen nicht sein Kreuz tragen, das hat er getragen. Sondern wir tragen unser Kreuz, das er uns aufgelegt hat. Matthäus 16, Vers 24. Das bedeutet aber, dass keine Last so groß ist, dass ich es nicht mehr tragen könnte. 1. Korinther 10, Vers 13. Sondern Jesus ist ja gerade selbst schon diesen schmerzvollen Weg gegangen, sodass wir heute seinen Fußstapfen folgen dürfen. Gott legt uns keine Last auf, die nicht Jesus auch schon getragen hat. Und das bedeutet für uns, dass wir eben all die Dinge Jesus hinlegen können im Gebet. Dass wir Hoffnung bei ihm haben. Dass wir ihn um Dinge bitten dürfen, die uns eben beschäftigen in unseren Notlagen. Er versteht uns und er tröstet uns. Und gerade das machte dann den Vater oder die Mutter in Christus aus, dass es Menschen sind, die gelernt haben, aus Christus zu leben. Und mit den Jahren wird es dann etwas einfacher, das Leben mit Jesus zu meistern. Oder Herausforderungen werden immer da sein. Aber mit der Zeit hat man doch die Erfahrung, wie Jesus wirkt. Und dann wird das Tragen des Glaubenskampfes einfacher. Ja, der Timotheus, der war noch jung und der hatte diese Erfahrung mit Christus noch nicht so. Und darum musste Paulus ihn ermutigen. Darum hänge nicht ab, auch wenn der Glaube für dich im Moment schwierig wirkt und vielleicht nicht so Freude macht. Oder frag mal einen Marathonläufer, ob das ihm beim Laufen immer Spaß macht. Nein. Der ist am Kämpfen. Während des Laufs überlegt er sich Gedanken, was könnte ich dann meinen Freunden als Begründung sagen, warum ich jetzt dann gleich aufhören werde. Und während er sich diese Gedanken macht, läuft er weiter. Sieger ist nicht der, der am Anfang schnell gelaufen ist, sondern der unter dem Strich am Schluss ins Ziel kommt. Halleluja. Und so sind wir unterwegs in einem Marathon. Paulus hat gesagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und wie lange? Es steht hier. Paulus sagt, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Hey, die Lasten, die uns zuweilen aufgetragen sind zu tragen, sind uns nicht ewig auferlegt. Das Dranbleiben wird ein Ende haben, denn Jesus wird wiederkommen und all dem Leid ein Ende setzen. Ja, er sagt uns sogar in Offenbarung 21,4 durch Johannes, dass es keine Tränen mehr geben wird, dann in der Ewigkeit. Was wird sich nämlich bei der Erscheinung von Jesus ändern? Gegenüber jetzt, Vers 15. Welche, und das geht da immer noch um die Erscheinung, welche uns zeigen wird zu seiner Zeit, der glückselige und alleingewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Wow, diese Schau. Oh. Oder eines Tages werden wir Jesus live sehen, mit unseren eigenen Augen. Oder sei das bei seiner Wiederkunft oder aber wenn wir vorhin sterben. Dann wird das alles, was wir erst heute im Glauben sehen, erst mit den inneren Augen sehen, dann wird es sichtbar sein. Wow. Welch Freude wird uns da überkommen? Wir werden sehen, was wir heute glauben. 2. Korinther 5, 7. Dann wird das Unvollkommene ein Ende haben. Hey, Jesus hat bereits alle Sünden und alle Krankheiten getragen. Und spätestens dann wird dann auch eben der Zeitpunkt gekommen sein, wenn uns die Sünde nichts mehr anhaben können wird. Und spätestens dann werden wir von allen körperlichen und seelischen Leiden geheilt sein. Dann ist der Kampf des Glaubens beendet. Dann werden wir den vollkommenen Sieg haben und dies auch voll erleben und genießen dürfen. Heute sehen wir diese vollkommene Kraft von Jesus aber noch nicht so. Noch nicht so. Aber das ist auch normal. Paulus endet aber, indem er sagt, dem sei Ehre und ewige Macht. Das heißt, wir dürfen und sollen heute schon Jesus als König aller Könige und Herr aller Herren anbeten. Denn damit richten wir uns weg von unseren momentanen Herausforderungen auf Jesus. Dann steht er wieder im Mittelpunkt unseres Lebens. Durch diesen Lobpreis ergreifen wir eben gerade wieder das ewige Leben. Und damit beziehen wir wieder diese Kraft, dann können wir eben wieder aus dem Zustrom von Jesus leben, in all den Herausforderungen drin. Das bedeutet es, aus Jesus zu leben. Und das ermöglicht dann eben auch, in Krisensituationen dran zu bleiben. Anbetung Jesu, trotz allem, was da ist. Anbetung Jesu. Hey, welch ein Vorrecht das es ist, dass wir eben nicht auf Geldgier aus sein müssen, sondern dass wir ein Leben kennen dürfen, das von der Ewigkeitsdimension her bestimmt ist. Wir dürfen heute schon Anteil an diesem zukünftigen Erbe haben und daran dürfen wir uns halten und uns freuen. Oder heute sehen wir Jesus noch nicht als dieser Erhobene, aber trotzdem ist er es. Mit unseren inneren Augen können wir im Glauben aber bereits ihn als den Mächtigen sehen. Und genau das macht ja dann eben gerade den Unterschied zwischen denen, die an Jesus glauben und denen, die eben nicht oder noch nicht an Jesus glauben. Wir haben vielleicht nicht weniger Herausforderungen, das nicht. Aber wir tragen Jesus in unseren Herzen, der das Angeld ist für diese herrliche Zukunft. Und darum dürfen wir ihn eben aus aller Not heraus anbeten. Und so können wir in diesem Spannungsfeld des Glaubens bestehen. Wow. Lasst uns beten. Halleluja. Herr, das ist gewaltig. Danke für dein Evangelium, für das, was du uns offenbart hast, für all das, was schon hineingebrochen ist an Ewigkeit und Reich Gottes in unsere kaputte Zeit hinein. Danke, offenbarst du uns, wie du das aufbaust und dass wir eben dranbleiben dürfen, dass wir eben eine Hoffnung in uns drinnen haben, auch wenn wir noch nicht alles sehen. Danke, danke für das, was du hineingelegt hast. Öffne du uns die Augen, dass wir sehen, was wir in dir haben, aber auch, wie wir damit umgehen können, wenn eben das Unvollkommene noch zuschlägt. Danke, dass du mit uns bist. Danke, dass du tief in unseren Herzen drinnen diese Stabilität gibst von oben. Tu das, Jesus. Ich bitte dich für Menschen, die in einer schwierigen, wackeligen Situation drinnen sind. Komm, du Geist Gottes. Hilf ihnen, dich zu sehen in der Situation drin. Komm, du Jesus. Dort, wo Trost nötig ist, komm du mit deinem Trost. Komm du neu mit deiner Perspektive, dass du weiter siehst und allemal alles im Griff hast. Offenbare uns ganz neu deine Ewigkeitsperspektive, dass wir aus dem heraus leben können. Fragst dich vielleicht, macht der Glaube überhaupt Sinn, wenn es doch irgendwie doch nicht funktioniert? Du fragst dich vielleicht, stimmt das alles, was da in der Bibel drinnen steht? Ich möchte dir den Vers noch mitgeben aus Johannes 11, 40. Da sagt Jesus, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Du darfst ganz neu glauben, ganz neu sagen, und ich glaube es, das, was das Wort sagt, dass das stimmt. Auch wenn ich es noch nicht alles begreife, auch wenn die Situation im Moment noch anders scheint, du darfst glauben, Gott gibt dir dieses Angebot, ganz neu einzuschlagen. Beginne nicht zu zweifeln, stimmt das, was im Wort steht? Da hat es doch Fehler drin, da hat es keine Fehler drin. Du verstehst vielleicht noch nicht alles. Herr, hilf, den Blick auf dich ausgerichtet zu halten. Dich zu sehen, wenn es schwierig ist. Nicht aufzugeben, sondern nahe bei dir bleiben zu können. Gib uns den Mut, das ewige Leben immer wieder neu zu ergreifen, auch wenn es nicht so spektakulär scheint. Zeige uns, dass es dein Weg ist, wie du uns erziehst. Und wie wir eben doch weiterkommen. Halleluja. Danke, gibt es keine hoffnungslose Situationen bei dir. Danke, dürfen wir immer wieder neu einhaken. Bei dir und nochmals bei dir. Halleluja. Ja, Jesus. Ja, Jesus. Ja. Ich sehe einen Mann vor mir, du hast ein weiß kariertes Hemd, und der Herr sagt dir, das, was du heute gehört hast, trifft auch zu auf finanzielle Situationen. Du kannst getrost sein, das gilt auch für finanzielle Situationen. Das ist so. Komm, Heiliger Geist, sprich du in die Herzen hinein. Zeige, was der nächste Schritt ist. Dass wir neu innerlich sagen können, ja, Herr, du bist gut. Ja. Da ist ein Mann mit einer roten Krawatte. Kannst du mich schnell ansehen? Du, genau du. Genieße es, in der Sonne des Herrn zu sein. Oder da läuft so viel, dann sieht man es manchmal nicht. kannst du ein bisschen weniger tun, lasse dich in das Sonnenlicht hinein und einfach genießen. Dann machst du nicht nichts, sondern dann machst du gerade das, um was es ja geht. 2. Korinther 3,18. Im Licht, in der Herrlichkeit des Herrn sein. Einfach genießen, dadurch wirst du umgestaltet. Kein Stress, einfach vor dem Herrn genießen. Und verzweifle als junger Mensch nicht. Es wird dann schon einfacher, den Weg mit dem Herrn zu gehen. Frag mal ein bisschen Senioren. Sagen wir mal, wie habt ihr das gemacht? Ja, diese Probleme hatten wir früher auch. Aber der Herr war immer da. Das sind doch die üblichen Antworten der Senioren. Und es ist eben so. So, ihr Jungen, hängt euch mal ein bisschen an die Senioren. Die sollen mal ein bisschen erzählen. Und ihr lieben Senioren, erzählt man den Jungen, wie es ist. Wir hatten gestern einen tollen Abend da mit den Jungen zusammen. Irgendwoher muss man die Grauhaarigen ja mal irgendwie picken. Die sollen mal ein bisschen erzählen. Halleluja.